Lateinamerika, ein Kontinent im Aufbruch. Ein Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts und Dr. Martin Graf. Moderiert von Lukas Falkensteiner.
Willkommen bei unserem Podcast zu Lateinamerika. Unser heutiges spannendes Thema ist das Land Argentinien. Als Gast und Gesprächspartner begrüße ich Nationalratsabgeordneten Dr. Martin Graf, den Lateinamerika-Beauftragten des Freiheitlichen Bildungsinstituts.
Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Dr. Graf, gleich zu Beginn, was ist einleitend zu diesem Land zu sagen? In welcher Weise unterscheidet es sich von den anderen lateinamerikanischen Ländern?
Ja, Argentinien ist ein riesengroßes Land und ist ja weltweit bekannt für einige Attribute, wie zum Beispiel Tango, Fußball, den Papst, den aktuellen, aber auch für die weiten, atemberaubenden Landschaften. Aber es ist ein spannendes Land insofern, weil es das europäischste aller Länder auf diesem Kontinent ist, mit einem sehr starken europäischen Einschlag, fußend auf die Einwanderungs- und Migrationswellen des 19. und 20. Jahrhunderts seit der Unabhängigkeit 1810. Vielleicht zur Verdeutlichung, bis 1810 war es ein Teil des spanischen Imperiums und Argentinien hat letztlich die Unabhängigkeit 1810 erlangt. Und in dieser Zeit gab es sehr, sehr starke separatistische Tendenzen, die dieses Land fast auseinandergerissen haben. Es drohte eine Situation einzutreten, dass das Land in mehrere Teilländer zerfällt. Und diese starken separatistischen Tendenzen beschäftigten die Unabhängigkeitsbewegung bis in die Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Zuge dieser separatistischen Tendenzen, die man bekämpft hat und das Land zur Einheit geführt hat, ist es auch zu einem nahezu Völkermord gekommen an der indigenen Bevölkerung, die leidtragende Bevölkerung als, wenn man so will, dritter Beteiligter oftmals gewesen ist. Und da wurde die indigene Bevölkerung bis Ende des 19. Jahrhunderts, muss man sagen, sehr stark dezimiert. Ab 1860, nachdem man mit der Einigung des Landes grosso modo fertig gewesen ist, hat es starke Einwanderungswellen gegeben, vor allem aus Italien und aus Spanien. Es sind ca. 6 Millionen Spanier und Italiener, davon 70% Italiener, nach Argentinien ausgewandert. Man sagt ja bis in die heutige Zeit, von den 45 Millionen Einwohnern, die Argentinien ungefähr hat, hat 2 von 3 haben italienische Vorfahren. Da sieht man auch den Einfluss, aber damals gab es eben eine autochthone Bevölkerung in der Größenordnung von 1 Million Indigener, vielleicht 2,5 bis 3 Millionen spanische Oberschicht, die auch die Unabhängigkeit letztlich erkämpft haben. Und in den nächsten folgenden Jahren sind durch Migrationswellen, wie gesagt, viele, viele Millionen Einwanderer gekommen. In beginnenden 20. Jahrhundert, dann auch sehr stark aus Mitteleuropa, aus dem deutschsprachigen Raum, in verschiedenen Wellen in diese Gegend. Dann natürlich noch einmal ein Schub aus Europa, vor allem auch aus dem deutschsprachigen Raum durch Emigranten, betreffend die NS-Zeit. Dort ist zuerst eine Fluchtbewegung auch sehr vieler jüdischer Bürger aus Europa und aus Deutschland und Österreich gegeben. Aber dann in weiterer Folge nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine starke Bewegung von deutschen Staatsbürgern, die mehr oder weniger ausgewandert sind, weil sie keine Hoffnung oder keine Perspektive mehr in Deutschland gesehen haben. Also diese starken Einwanderungsschübe aus den verschiedensten Gebieten Europas, neben diesen starken Einwanderungsbewegungen auch innerhalb des Kontinentes, prägten das beginnende 20. Jahrhundert bis in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr, sehr stark, aber auch in seinem europäischen Antlitz, wie ich schon erwähnt habe, Vielleicht muss man an dieser Stelle noch dazu sagen, dass Argentinien speziell in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts als einer der reichsten Länder der Erde gegolten hat. Sie haben einen in etwa gleichen Lebensstandard wie die damalige USA gehabt und waren wirtschaftlich total prosperierend und haben natürlich auch sehr viele aus dem südamerikanischen Kontinent Einwanderer angezogen.
Also kann man von Argentinien, von einem Einwanderungsland sprechen in Südamerika?
Ganz stark, und zwar auch aus Chile, aus den umliegenden Nachbarländern sind mehrere Millionen in dieser Zeit eingewandert, alles natürlich spanisch sprechende Menschen. Und diese Gemengenlage der spanisch sprechenden Menschen mit dem starken europäischen Bezug der Migrationsbewegung, auch viele, viele Millionen, deutschsprachige waren es knapp 1 Million in Summe, prägen dieses Land natürlich sehr, sehr stark.
Wie ist dieses Land geografisch aufgestellt, gerade im Vergleich zu europäischen Ländern wie zum Beispiel auch Österreich?
Das Land Argentinien ist das zweitgrößte Land Südamerikas von der Fläche her. Und damit man eine Vorstellung hat, es ist ungefähr 8-mal so groß wie Deutschland, im heutigen Deutschland, hat aber nur in etwa die Hälfte der Bevölkerung, rund 45 Millionen Einwohner zum heutigen Stand. Also ist in Wirklichkeit ein dünn besiedeltes Land. Und da muss man wiederum auch 5 Regionen de facto unterscheiden. In Argentinien, da gibt es einmal erstens den bekanntesten Teil, die Pampa, die subtropische Grassteppe. Dort leben 2/3 der Bevölkerung. Das ist der Mündungstrichter beim Rio de la Plata, Buenos Aires. Auf der anderen Seite des Flusses Montevideo mit Uruguay ist dort zu Hause. Der Rio de la Plata prägt natürlich dieses Land, ist ein riesiges Mündungsdelta und natürlich eine Hafen- und Handelsstadt dort, Dienstleistungsstadt, wo in dieser Region, die rund 600.000 Quadratkilometer groß ist, also rund 7,5-mal so groß wie Österreich, 2/3 der Bevölkerung, also über 30 Millionen Argentinier, die dort leben. Der Fluss Rio de la Plata ist auch so eine lateinamerikanische Angelegenheit. Die Flüsse wechseln sehr oft die Namen. Das ist eigentlich der Zusammenfluss dieses riesigen Flusses Paraná, der als einer der Wasserscheiden nicht in den Amazonas Fluss entwässert den Kontinent, sondern in das Mündungsdelta von Argentinien dann abfließt, also kommend aus den Regenwäldern über Paraguay an der Grenze zu Argentinien, auch Teile noch Grenzfluss auch zu Brasilien, dann die berühmten Wasserfälle, Iguazu-Wasserfälle, dann etwas darunter die Cataratas, die auf argentinisch-paraguayischem Boden liegen, ist dieser riesige Fluss, der Paraná-Fluss, der dann abfließt und circa 200, 300 Kilometer vor der zentralen Stadt Buenos Aires dann plötzlich den Namen Rio de la Plata erhält. Also Plata ist ja das Synonym für Silber, also der silberne Fluss, wo auch als zweiter Zufluss zusammenfließt der Fluss Uruguay, der Namensgeber des Nachbarlandes. Und diese Region, diese Pampa, Buenos Aires und das Umland dazu, ist geprägt durch Landwirtschaft, industrieller, fast schon industrieller Viehzucht, Weidewirtschaft und Ackerbau und so mehr oder weniger die Kornkammer. Auch von Argentinien, Sojaanbau und vieles andere mehr. Das unterscheidet sich sehr stark von den übrigen 5 Regionen, die ich jetzt einmal so als Regionen erkenne. Im Norden zu ist dieses subtropische Feuchtklima. Das ist das Grenzland zu Paraguay, wo auch der Paraná herfließt, und gegen Osten Brasilien. Da ist ein subtropisches Feuchtklima, der Norden. Das ist das Land der Misiones. In Europa vielleicht bekannt durch den Roman Der Jesuitenstaat, der sich ja dort befunden haben soll, in der Region als Vorläufer nach der Entdeckung in Paraguay und sehr stark in Argentinien, das sich doch sehr stark unterscheidet mit auch noch relativ beachtlichen 7,5 Millionen Einwohnern, ein sehr fruchtbares Land, eine Hochebene, kann man fast sagen, Flachland, das auch alles bietet. Das geht gegen Osten, dann also Richtung Chile, Bolivien und Chile, die Region Nordosten, der Gran Chaco. Das ist wiederum geprägt von einem trockenen Klima. Dort ist die mehr oder weniger Metropole Salta, Viehzucht und Weinbau, Baumwolle eher angesiedelt, ein trockenes Klima, aber doch sehr stark auch durchzogen von Flusslandschaften. Das ist auch wieder unterschiedlich zu den anderen Gebieten. Und im Westen, zur Grenze Chiles, ist eben das Gebiet der Anden mit dem höchsten Berg Argentiniens zu finden, mit dem Aconcagua, 6.959 Meter hoch, eine Gebirgskette, die im Schnitt zwischen 3.000 und 5.000 Meter hohe Berge hat, auf der einen Seite Argentinien, auf der anderen Seite dann, wie gesagt, Chile, mit mehr oder weniger der Regionalstadt Mendoza, sehr stark Weinbau geprägt, auch bis in die obersten Höhen. Sehr interessant, wenn man sich das einmal anschaut, trockenes Klima, auch durch Flüsse durchzogen. Wunderbare Weine bis in die Größenordnung Höhenlagen von 2.500 Meter, wodurch man kaum Pestizide oder Ähnliches verwenden muss oder Spritzmitteln, so wie wir es vielleicht in Europa gewohnt sind, mehr oder weniger, weil es dort keine oder fast keine Parasiten oder Ähnliches gibt in dieser Höhe. Ab 1800 Meter ist das halt ein naturbelassener Wein und das ist eine herausragende Eigenschaft in diesem Gebiet eben. Und dann der Süden, den viele Leute, auch die Abenteurer sind, kennen, Patagonien. Patagonien besteht ja, gibt es in zwei Ländern, in südlichen Argentinien und der größere Teil ist Chile und der größere Teil ist in Argentinien zu Hause. Und wenn ich da sage, der Westen und auch dieser Gran Chaco, genauso auch der Süden noch viel stärker, das sind dünn besiedelte Gebiete. Also der Süden Patagoniens, der größer ist wie die Pampa, wo ich gesagt habe, 600.000 Quadratkilometer mit zwei Drittel der Bevölkerung, der hat 800.000 Quadratkilometer Patagonien und nur 2 Millionen Einwohner.
Dort also die Bevölkerung ist sehr stark verteilt, also nicht auf die Hauptstädte jetzt konzentriert, sondern über verschiedene Regionen.
Die Metropole natürlich, Buenos Aires, 10, 12 Millionen, die Kernstadt plus Umlandregionen 18 Millionen und dann
ja, doch eine recht Pampa. Große Metropole.
Das ist natürlich der Tonangeber und dann gibt es halt in jeder Provinz auch größere Städte. Also es gibt dann noch Córdoba als große Stadt, in Mendoza und Salta, das sind dann auch schon Städte, die an die Million oder sogar mehr an Einwohnern haben, also durchaus größere Städte. Aber wie gesagt, Patagonien sehr dünn besiedelt. Dort leben auch andere indigene Völker, vornehmlich Mapuche-Indianer. Im Norden sind es die Guarani-Indianer, die aus dem Bereich des Amazonasgebietes kommen und da kann man auch die Gegenden schon unterscheiden. Es sind Klimazonen unterschiedlichster Natur. Im Süden Patagonien mit frostkalten Wintern, genau zur umgekehrten Zeit, also Juli, August ist dort bitterkalt mit Minusgraden, ewiges Eis und vieles andere mehr. Und im Norden, wie gesagt, subtropisches Klima das ganze Jahr über und dazwischen alle möglichen Klimaregionen. Es ist ein riesiges Land, das eben sehr viele Möglichkeiten auch da bietet in der Geografie, aber auch in der Flora und Fauna. Und das macht halt dieses Land auch interessant. Und es ist ein beliebtes Volk. Ja. Das ist so eine Mischung der Italiener, Spanier, sehr mitteleuropäisch geprägt. Aber man hat in Wirklichkeit immer nur die europäischen Typen vor Augen und die machen das Land auch beliebt. Aber es gibt, wie gesagt, auch indigene Bevölkerung, die weniger bekannt ist. Ja, zu den ärmeren Menschen in der Regel zählen. Ja.
Kommen wir jetzt gleich zur heutigen Zeit. Wie ist das Land heutzutage politisch aufgestellt? Wer regiert dort und wer sind die wichtigen politischen Parteien?
Naja, die Politik und Argentinien, das ist so eine sehr ambivalente Angelegenheit. Ein bisschen was haben wir schon historisch durch die Unabhängigkeitsbewegung und die Einigungsbewegung kennengelernt und ein bisschen was ist auch übrig geblieben bis in die heutige Zeit. Aber es ist in den 70er Jahren des vorvergangenen Jahrhunderts die erste Verfassung in Argentinien durch den Kongress und auch Senat verabschiedet worden. Und das ist eine republikanische Verfassung, die dort gewählt wurde, die zuletzt 1994 geändert wurde. Und diese orientiert sich sehr stark an die USA mit einem präsidentiellen und föderalen Elementen, geprägt durch den Peronismus nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den, sage ich jetzt einmal, Ausnahmepolitiker aus argentinischer Sicht von General Juan Domingo Perón und dann natürlich auch, jeder kennt sie, seiner Gattin Eva, bekannt auch als Evita Perón, die dann eine Prägung dem Land gegeben haben, die bis heute anhaltend ist durch den Peronismus. Peronismus ist bei uns schwer einordnenbar, kann man nicht so sagen, was ist das jetzt für eine Bewegung, das klassische Rechts- und Linksschema und Mitte-Schema, wie wir es in Europa kennen, kann man kaum vergleichen. Das sind eher Bewegungen. Natürlich gibt es dort auch Parteien und hat es gegeben, aber die wurden, wie gesagt, durch den Peronismus, der sich ja dann in der ersten Phase permanent abgewechselt hat mit Militärdiktaturen, die immer gestützt vom Establishment gewesen sind, mehr oder weniger duelliert hat und auch implementiert hat. Aber wie kann man den Peronismus spezifizieren, wenn man das so nennen will? Der Peronismus vereint den sozialen Fortschritt mit Nationalismus und populistischen Elementen in einem höchstgradig interventionistischen Wohlfahrtsstaat. Das soziale peronistische Netz stützt sich weniger auf Parteien als eher auf Gewerkschaften, Sport- und Stadtteilsvereine und vieles andere mehr. Und hat auch viel bewegt und durchaus zu einem Aufschwung auch wirtschaftlichen geführt, nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber man muss ein paar Eigenheiten kennen. Erst durch die Intervention von Evita, Eva Perón, die sich sehr stark eingesetzt hat, ist überhaupt 1947 das Wahlrecht für Frauen in Argentinien eingeführt worden. Es war doch dann eine Neuerung im politischen Verständnis in Südamerika und in Argentinien und war eigentlich immer schwankend, obwohl Perón auch aus dem Militär gekommen ist. Ich habe ihn eingangs erwähnt als General, war er doch eher ein ziviler Präsident und dann wurde er immer wiederum abgelöst von Militärjuntas, die das Heft in die Hand genommen haben. Die prägendste Zeit in dieser Nach-Peron-Ära war 76 bis 83 die Militärdiktatur, die bis heute Nachwirkungen hat. Und wie gesagt, obwohl es dort Parteien gibt, wie sozialistische Parteien, also linke, linksextreme Parteien, sozialdemokratische.
Wie man sie auch hier kennt, ja.
Ja, so wie wir sie auch hier kennen, haben die dort relativ wenig Bedeutung, speziell seit der Verfassungsänderung 94. Da gibt es mehr Bewegungen, da gibt es die neoliberalistische Bewegung unter Carlos Menem, der Präsident gewesen ist dann in der Nachfolgezeit. Und der ist abgelöst worden von der Kirchner-Ära, der beiden Kirchners, also Nestor und Christina Kirchner als Präsidenten, lange Jahre Präsidenten, die wiederum äußerst interventionistisch, sozialistisch geprägt waren und auch national geprägt waren. Aber sie waren alles in allem trotzdem peronistische Bewegungen, Wurzeln auf dem Peronismus. Das Gegengewicht zum Peronismus hat in der Anfangszeit dort die radikale Bürgerunion in den 60er, 70er, 80er Jahren dargestellt. Die wurde dann allerdings abgelöst von einer eher liberal-konservativen Bewegung, der Pro-Bewegung, Pro-Press der Republikaner unter Mauricio Macri, der der vorletzte Präsident gewesen ist, der halt Leute hinter sich scharen konnte, aber auch letztlich peronistische Wurzeln hatte. Und dann gibt es natürlich andere Parteien auch noch dort, die aber oftmals nur regionale Bedeutung haben. Also sozialistische Parteien, die in einer Region eine relativ starke Bedeutung haben und auch Volksvertreter für den Kongress und Senat durchaus entsenden. Und jetzt kommen wir schon zu der Besonderheit in diesem Sinne. Man muss wissen, der Präsident wird auf 4 Jahre nur gewählt. Ja, das ist eine kurze Zeit. Und er ist Staatsoberhaupt und gleichzeitig Regierungschef, Amtszeit 4 Jahre, gemeinsam immer mit einem Vizepräsidenten, der den Präsidenten, so er im Ausland ist, tatsächlich auch vertritt. Also daher, wenn sich die beiden nicht gut verstehen, das kommt immer wieder vor. Zuletzt Christina Kirchner hat sich mit ihrem Vizepräsidenten überhaupt nicht verstanden. Die hat sich nicht getraut, das Land zu verlassen. In dem Moment, wo sie das Land verlässt, wäre ja eher der amtierende Präsident gewesen und hätte irgendwas machen können, was ihr nicht gefällt, bis hin vielleicht sogar, ich weiß nicht, zu putschen, vielleicht auf einem demokratisch begründeten Putsch oder was auch immer. Und damit das nicht passiert, verlässt man halt dann das Land nicht.
Sie haben ja vorher schon kurz erwähnt, die industrialisierte Landwirtschaft. Können Sie noch ein bisschen näher beleuchten, die wirtschaftlichen Aspekte Argentiniens?
Die Landwirtschaft ist immer sehr stark vom politischen System auch abhängig. Es ist mehr oder weniger die Estancias, die großen Rinderfarmen. Ja, also man kann sich das nicht so vorstellen wie in Mitteleuropa die Viehzucht, sondern es ist eher Weidewirtschaft, aber schon industriell. Ja, also es gibt in Argentinien rund 54 Millionen Rinder. Also 54 Millionen Rinder stehen 45 Millionen Einwohnern gegenüber. Also kann man sich schon vorstellen, wie wichtig das ist. Und aufgrund der Größe des Landes gibt es natürlich auch sehr viel Ackerbau, industriellen, also Soja, Weizen und so weiter, Kornkammern teilweise. Aber, und das ist jetzt das Problem, sehr interventionistisch und sehr protektionistische Wirtschaft. Das heißt, der Staat greift sehr stark ein, speziell unter den Peronisten. Aktuell ist eine peronistische Regierung, da ist Fernandes der Präsident und die Christina Kirchner Vizepräsidentin seit 2019. Der Fernando war einmal der Kabinettschef vom Nestor Kirchner, hat sich zerstritten mit den Kirchners, aber jetzt haben sie sich zur Wahlbewegung wieder zusammengerauft, 10 Jahre später, und die beiden geben jetzt das große peronistische Lager den Takt an und intervenieren in das ganze Wirtschaftsleben hinein. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, wo es nicht Preisdiktate des Staates oder Vorgaben gibt. Ja.
Also keine freie Marktwirtschaft?
In dem Sinn nicht, sondern man stopft Löcher, interveniert hinein. Wenn man Geld braucht, plündert man die Pensionskassen der Leute, gibt Schuldverschreibungen hinein und druckt Geld. Das ist eine riesige Inflation mit 50% im Schnitt der letzten Jahre, also jetzt am Höhepunkt 40% der Durchschnitt der letzten Jahre. Dann jetzt auch noch durch die weltweite Krisensituation, neben den hausgemachten Krisen, die Argentinien sowieso hat, gibt es auch die Pandemie oder jetzt auch die Ukraine-Krise, und da wird überall hineinregiert, und weil die Menschen sich das Leben aufgrund der Inflation nicht mehr leisten können, wird interveniert und Preisobergrenze festgesetzt. 80 Medikamente, habe ich jetzt noch geschaut, sind es derzeit, die eine Preisobergrenze haben dort, und 1300 Produkte sind jetzt gesetzlich auch festgeschrieben mit Preisobergrenzen, die man dort kaufen kann. Also keine freie Marktwirtschaft, das wäre natürlich das andere System, sondern protektionistisch auf der einen Seite, weil man permanent die eigenen Waren, die erzeugt werden und Dienstleistungen auch, die vorhanden sind, schützt vor äußeren Einflüssen, und auf der anderen Seite beim Preis man sehr stark interveniert und dann wieder ausgleichen muss. Also eine Subventionslandschaft enormen Zuschnitts, wo am Ende herausgekommen ist, das ist Status quo, dass 40% der Menschen in Argentinien unter der Armutsgrenze leben. Ja? Also nicht mehr vom selbstverdienten Geld auch tatsächlich sich das Leben leisten können. Ich erinnere, keine 80 Jahre her, da war das am gleichen Standard wie die USA und ein prosperierender Staat. schlechthin. Und das ist natürlich eine ganz große Problematik in der wirtschaftlichen Lage und macht das Land auch so unberechenbar. Argentinien selbst hatte schon mehrere Staatspleiten auch in der jüngeren Vergangenheit gehabt, das heißt Zahlungsunfähigkeit gegenüber der Weltgemeinschaft, das beeinflusst natürlich auch sehr viel. Es wird Geld gedruckt ohne Ende in der Verzweiflung, ja, damit die Leute was in der Hand haben, die Inflation galoppiert und man regelt halt dann die Preise und plündert und die Korruption nimmt überhand, plündert die verschiedenen Kassen und die Devisenreserven schwinden und ich glaube derzeit hält Argentinien wieder bei einer riesigen Verschuldung, die ein Vielfaches auch der Währungsreserven und des eigenen Bruttoinlandsproduktes hat. Das größte Problem, das jetzt da ist, ist der Peronismus in diesem Bereich, würde ich mal so feststellen, weil in der letzten Periode der Regierung Macri, also in den Jahren davor, war es doch so, dass ein liberaler marktwirtschaftlicher Zugang war und der Kirchner war davor, die 8 Jahre auch sehr protektionistisch und ich erinnere an die internationalen Streitigkeiten mit den verschiedenen Weltwirtschaftsinstrumenten, weil ja man nicht nur bei fremden Staaten verschuldet ist, als Argentinien gewesen ist, sondern auch sehr stark bei Hedgefonds. Hedgefonds haben Staaten in der Insolvenz, der Staatsinsolvenz vor vielen, vielen Jahren aufgekauft, die Forderungen der Staaten und amerikanische Hedgefonds betreiben diese Forderungen und das war ein ungelöstes Problem. Kirchner hat sich geweigert, die Schulden zu bezahlen. Das hat dann so weit geführt, dass ein Kriegsschiff, das einmal irgendwo repariert werden musste, in einem afrikanischen Hafen von einem Hedgefonds exekutiert und beschlagnahmt wurde. Das ist alles keine 15 Jahre her, ja, das muss man alles wissen. Und das war damals schon ein großes Problem. Wie geht man um mit den Schulden? Kirchner hat sich öffentlich immer dazu bekannt, dass sie sagt, sie möchte keine Zinsen zahlen für Kredite, die in der Militärdiktatur aufgenommen wurden. Und sie ist nicht bereit, Länder, die Kredite an Militärjuntas gegeben haben, jetzt das Geschäft zu machen, indem sie Zinsen zahlt. Das ist ja durchaus eine sehr populistische, auch verständliche Ansicht gehabt, hat sich geweigert. Pariser Abkommen wurden nicht eingehalten und Ähnliches. Mehr daraufhin haben die Staaten zum Teil ihre Forderungen verkauft an Hedgefonds und die haben es betrieben. Und wie dann der Machtwechsel war, war das oberste Ziel natürlich vom neuen Präsidenten, damals Macri, hier Ordnung zu schaffen. Und das ist ihm auch gelungen, aber zu einem sehr hohen Preis, nämlich er hat erstens einmal die Währung stabilisiert, jetzt ist sie wieder instabil, indem er den Schwarzmarktkurs, es hat immer einen offiziellen Währungskurs staatlich verordnet gegeben, zum Dollar, zum Euro, argentinische Pesos und auf der anderen Seite hat es dann auch einen Schwarzmarktkurs gegeben und das war bis 1:10 damals. Ja, also man hat das Zehnfache für einen Dollar an Peso bekommen am Schwarzmarkt wie in den Banken. Ja, und das hat natürlich die Korruption und die Schattenwirtschaft noch mehr befeuert. Auf der anderen Seite operieren diese Länder auch immer mit Steuererhöhungen und drängen noch mehr in die Schwarzwirtschaft. Und diese hohen Steuern, die es dort gibt, sind auch ein Problem für ausländische Investoren derzeit. Das muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, und Macri hat da Ordnung gemacht und hat einen stabilen Wechselkurs gehabt und dann war das Leben fast unleistbar für die Menschen und die Menschen haben sich von dieser Politik abgewandt, weil in Wirklichkeit sie sich das Leben auch wiederum nicht leisten haben können und haben dann wieder die Peronisten an die Macht gewählt und am Ende geht es ihnen jetzt im umgekehrten Sinn ähnlich. Sehr hohe Arbeitslosigkeit, 50% Inflation, galoppierend und sie können sich schon wieder das Leben aus einem anderen Grund nicht leisten. Ja.
Kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Thema, nämlich die Kultur des Landes. Und gibt es hier auch Überschneidungen mit der österreichischen Kultur? Sie haben ja erwähnt, die große Einwanderung aus Europa.
Ja, also kulturell gibt es dort natürlich einen starken europäischen Einfluss und auch einen aus dem europäischen Einfluss. Es ist eine florierende Kulturszene dort, sowohl im klassischen Bereich von Opernhäusern angefangen bis zur zeitgenössischen Kunst und Kultur auch festzustellen und natürlich auch sehr stark indigene Kultur überall dort, wo es mehr Indigene gibt. Da muss man immer unterscheiden von der touristischen Darstellung bis hin zu dem, was die Leute tatsächlich leben. Wenn man in die großen Städte kommt, glaubt man, man ist in europäischen Städten, die sehen ähnlich aus wie in westlich geprägten Ländern und durchaus eine sehr starke kulturelle Komponente, sowohl in der Literatur als auch in der Musik und vieles andere mehr. Und dann immer mit dem südamerikanischen Touch des Tangos und vieles andere mehr macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend, das muss man schon auch sagen. Ja, also Argentinien ist da ein tolles Land und durch die Weite hat sich auch viel ergeben und es hat verschiedene Entwicklungsstufen gegeben. Nachdem es ein Einwanderungsland war, speziell auch immer in Zeiten, wo es auf der anderen Welt viel Verfolgung gegeben hat, also Drittes Reich und so weiter, sind sehr viele Kulturschaffende auch zugewandert in diesen Zeiten und die haben das Land natürlich auch sehr stark geprägt, auch mit einem westlichen europäischen Antlitz versehen und das macht das Land auch sehr spannend, bis hin zur Baukultur, die natürlich immer noch sehr stark geprägt ist von den Konquistadoren, Bauten, spanischer Prägung, wie man sich es auch so vorstellt als Europäer, dass man in Argentinien auch antrifft.
Herr Dr. Graf, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einblicke und freue mich schon auf den nächsten Podcast, wenn es um das Thema Panama geht.
Danke und auf Wiederhören.